Wir wollen über soziale Gerechtigkeit sprechen. Davon sind wir leider noch weit entfernt in der Stadtplanung. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat sich mit einer Stadtplanung feministischer Art beschäftigt. Und ich habe hier Anastasia Blinzhoff, Bildungskoordinatorin für Wohnungs- und Stadtpolitik der Rosa-Luxemburg-Stiftung, am Telefon. Da würde mich zunächst interessieren, welche Ungerechtigkeiten in Bezug auf das Geschlechterverhältnis kann man denn bei der Städteplanung beobachten, ob jetzt in Berlin oder anderswo?
Genau, also zunächst einmal ist da schon darin sozusagen das Problem, dass Städteplanung meist in sehr kleinem Rahmen passieren kann mittlerweile. Also die Städteplanung ist oft sehr zerfasert und wirklich tatsächlich im Klein-Klein, gar nicht mehr in großen Stadtführungen. Es ist kaum noch möglich, große Grünflächen neu einzurichten. Das ist eher so, dass Grünflächen beispielsweise verloren gehen. Und das ist allein schon das Problem, wie die StädteplanerInnen tatsächlich die Handhabe darüber haben, wie Städte aussehen, weil häufig Städte eher einer Profitlogik folgen. Das bedeutet eben, die größte Profitrate für die meist eben privaten Besitzerinnen zu schaffen und gar nicht mehr unbedingt darum, eine gerechte Stadt für alle zu schaffen. Und darin wäre sozusagen das erste Problem, überhaupt erst eine Handhabe schaffen zu können, um Städte gerecht planen zu können und nicht eben in diesem Klein-Klein zu bleiben. Genau, und darin ist eben auch das Interesse von Geschlechtergerechtigkeit häufig nicht vertreten, sondern wie gesagt die Profitorientierung.
Welche konkreten Auswirkungen von dieser ungerechten Stadtplanung hat es denn auf Flinterpersonen jetzt im Besonderen?
Das geht einerseits davon, dass wir zum Beispiel Statistiken belegen, dass Flinterpersonen häufig keine, beispielsweise im Verkehr jetzt oder in der Mobilität, keine geraden Wege haben. Also Flinterpersonen sind häufig nicht wie cis-männliche Personen auf dem Weg sozusagen von zu Hause zur Arbeit und wieder zurück, sondern führen häufig ganz viele verschiedene Wege aus. Auf dem Weg zur Arbeit beispielsweise fahren sie noch wahrscheinlich Kinder zum Beispiel in den Kindergarten bringen, gehen noch einkaufen, teilweise auch für Verwandte oder NachbarInnen, die sie ehrenamtlich noch mitpflegen. Und das ist häufig so, dass eben diese Art von Arbeit bei Flinterpersonen liegt, diese reproduktive Arbeit nennen wir das. Und das bedeutet beispielsweise für den Verkehr, dass die Verkehrsplanung, die auf Autos ausgerichtet ist, die eben nur quasi von A nach B fahren, oder auch Züge, die sozusagen nur Zentralen anfahren und eben nicht die kleinen Dörfer, die häufig dann eher angefahren werden von Flinterpersonen, weil sie dort pflegen und so weiter, dass die Verkehrsplanung eben genau nicht den Bedürfnissen der Flinterpersonen erfolgt, sondern anderen Menschen. Und das sieht man eigentlich in ganz vielen anderen Bereichen auch. Also beispielsweise, das hängt immer zusammen, dass Flinterpersonen für bestimmte gesellschaftliche Arbeit meistens zuständig sind und diese gesellschaftliche Arbeit in der Stadt gar nicht vertreten ist. Also dass auch Bordsteinkanten beispielsweise häufig nicht abgesenkt sind. Und genau da kommt natürlich auch der Moment der Intersektionalität rein, welche Personengruppen da auch noch von betroffen sind und wie sich das teilweise verschränkt, eben zum Beispiel Menschen mit Behinderung und Frauen, die dann doppelt betroffen sind von so einer Art von Planung. Und genau, das lässt sich über ganz viele Bereiche ziehen, bis hin zur Mietenpolitik und der Verdrängungslogik innerhalb der Städte, also der Steigerung der Mieten und so weiter.
Ja, bin ich bei Ihrem Artikel auch darauf besonders aufmerksam geworden, dass Sie geschrieben haben, dass eine Stadt nicht nur zeigt, für wen sie geplant wurde oder für wen eben auch nicht, sondern dass auch Machtverhältnisse durch eine Stadt reproduziert werden können. Da haben Sie ja gerade schon erwähnt, also dass die Ungerechtigkeit, was Flinterpersonen betrifft oder Menschen von Behinderungen. Welche Personengruppen sind vielleicht noch weiterhin von einer problematischen Stadtplanung betroffen?
Das lässt sich so ausgiebig sozusagen oder auskömmlich gar nicht sagen. Also wir haben bei der interaktiven Karte beispielsweise auch verschiedene Szenarien gewählt, um möglichst viele strukturelle Missstände aufzuzeigen. Also wie sozusagen oder welche Personengruppen davon betroffen sind, lässt sich eigentlich fast gar nicht in so einer Liste, zumindest nicht final, beschreiben, weil es kann natürlich auch Menschen betreffen, die beispielsweise queere Identitäten haben, weil ihnen die Schutzräume fehlen oder weil sie zum Beispiel häufig auch, also wenn wir von Flinterpersonen ausgehen, auch häufig ökonomisch schlechter dastehen und darin eben auch sozusagen die Missstände sich reproduzieren, dass Personen dadurch, dass sie keine Schutzräume finden in der Stadt, wie gesagt beispielsweise in Queer-Identitäten, dass diese Personen ihre Queerness meistens auch gar nicht mehr ausleben wollen oder sich eben nicht trauen, das öffentlich zu zeigen. Also es ist sozusagen schwierig, so eine Liste zu Ende zu schreiben. Ich glaube, da können wir aus der Intersektionalität auch lernen, dass es beispielsweise auch viele viele Diskriminierungsformen gibt, die interagieren gemeinsam und für uns, also gerade Menschen mit Privilegien, in meinem Fall sind das auf jeden Fall Privilegien einer Cis-Geschlechtlichkeit. Ich bin weiß, ich bin able-bodied und ich kann manchmal auch diese Diskriminierungsformen gar nicht bei anderen Leuten sehen. Deswegen haben wir versucht, in dieser interaktiven Karte zu zeigen, wie aus strukturellen Problemen sozusagen Menschen betroffen sind. Also beispielsweise Mietsteigerung, beispielsweise Klimaveränderung und so weiter. Also das ist sozusagen, wir gucken uns die Probleme an und natürlich auch das, was quasi sie bei Menschen auslösen, aber eher aus der Warte, wir müssen die Struktur verändern und die Struktur ist das Problem.
Ja, diese interaktive Karte, die Sie gerade gesehen haben, die war für uns der Eyecatcher, weswegen wir auf Ihren Artikel gekommen sind, was uns sehr interessiert hat. Ich bin da auf die drei Szenarien, die sind mir über den Weg gelaufen. Ich glaube, fordistische Stadtentwicklung, informelle Siedlungen und die Auswirkungen von Tourismus. Können Sie vielleicht einmal kurz erklären, wie Sie auf diese Szenarien gekommen sind und was die bedeuten für eine Stadt?
Sie haben also alleine schon nach dem Titel des Artikels und auch der interaktiven Karte bewusst den Plural gewählt, dass es uns um feministische Städte geht und nicht eben die feministische Stadt, weil wir auch glauben, dass sie tatsächlich unterschiedlich aussehen kann und auch muss, weil wir nicht nur eine zentraleuropäische oder westeuropäische Perspektive einnehmen wollten, sondern eben auch, und das sozusagen ist oft eben diese fordistische Stadtplanung, sondern auch versuchen, eine globale Perspektive einzunehmen und eben, genau wie eben beschrieben, diese Intersektionen auch so ein bisschen aufzufassen. Also was bedeutet eine feministische oder eine geschlechtergerechte Stadt für Menschen, die eben in informellen Siedlungen leben? Und mit meiner Kollegin Adriana Jemayberg habe ich gemeinsam Beispiele gesucht, unter anderem tatsächlich auch aus eigenen Erfahrungen. Also Adriana kommt selber aus Kolumbien und hat Städte beschrieben, die eben so touristisch überformt sind, dass dort beispielsweise die ursprüngliche Ökonomie oder das Handwerk überhaupt nicht mehr bestehen kann. Also genau diese Touristifizierung ganz nah beschrieben hat. Und darin haben wir einfach Beispiele gesucht, die für die Städteplanung oder Stadtentwicklung besonders einschlägig sind. Also die Touristifizierung ist eben auch ein Prozess, der die Stadt profitorientiert umformt und zu so einem Disneyland für Touristinnen macht. Und die fordistische Stadt hat das für sehr viele Städte eben in Europa oder Nordamerika gemacht. Und genau darüber haben wir versucht, größtmögliche Bereiche der Stadtentwicklung aber global abzudecken und eben diese drei Beispiele zu nennen.
Über diesen Begriff Disneyfication bin ich sofort aufmerksam geworden auf Ihrer Website. Es klingt ja zunächst erstmal ganz harmlos, scheint aber ja dramatische Folgen zu haben. Es handelt sich dabei um die lokalen Auswirkungen vom internationalen Tourismus. Und das wird ja oft so als wünschenswert angepriesen von Städten, dass sie Tourismus anziehen wollen. Und gleichzeitig höre ich in letzter Zeit vermehrt über Städte wie Barcelona oder Venedig, die stark gegen Massentourismus vorgehen wollen. Und es gibt auch besonders viel Unmut der Städte über das Geschäftsmodell von Airbnb, was die Wohnungsnot verschärft. Welches Potenzial, würden Sie sagen, haben strenge Regeln, Einschränkungen oder sogar Verbote für Plattformen wie diese?
Ich würde sagen, da liegt ein sehr, sehr großes Potenzial. Also wie Sie selbst gesagt haben, die Auswirkungen solcher Plattformökonomien auf die Stadtentwicklung sind extrem. Die Mietsteigerung dadurch, dass, also nehmen wir beispielsweise eben diese Kurzzeitvermietung über Plattformen wie Airbnb, bedeutet eben, dass dort nicht nur Privatpersonen ihre Wohnung untervermieten, so wie es ursprünglich geplant war oder angedacht war, also wenn ich zum Beispiel in den Urlaub fahre, dass ich meine Wohnung für 2 Wochen dann untervermiete, sondern auf diesen Plattformen tummeln sich endlos viele unternehmensstrategisch quasi geformte Angebote. Also es sind zum Teil eben auch Leute mit mehreren Wohnungen, zum Teil auch eben 50 bis 60 Wohnungen, die dort auf Airbnb, auf der Plattform ihre Wohnung anbieten, weil es viel lukrativer ist, solche Wohnungen pro Tag zu vermieten, als wenn sie selber Hotels betreiben. Also Hotelbetreibung hat ganz, ganz andere Kosten, trägt ganz andere Kosten mit sich, braucht auch andere Baugenehmigungen. Also es ist tatsächlich eigentlich eher ein Schlupfloch gewesen für UnternehmerInnen, die dann auf Airbnb kommerziell angeboten haben. Und genau, also die die größte und gravierendste Veränderung der Stadt, eben die Mietsteigerung, kann dadurch reguliert werden, was absolut wichtig ist. Und eben auch, was beispielsweise auch in Amsterdam oder Lissabon passiert ist. Es gibt ja Innenstadtbereiche, die für die Plattform gesperrt wurden, weil die Innenstadtbereiche einfach nur noch touristisch waren. Also dort haben keine Leute mehr gelebt, die dort eigentlich, also genau, früher gelebt haben. Oder das Problem ist dann natürlich auch, dass Arbeit erledigt werden muss, auch in solchen Städten, auch in Innenstädten. Und die Menschen, die dort arbeiten, sind meistens, fahren sehr, sehr weite Wege. Also es ist tatsächlich auch für reiche Leute in den Städten teilweise nicht mehr bezahlbar, in der Innenstadt zu leben, sondern die Leute werden immer weiter rausgedrängt und die Stadt dem Tourismus überlassen. Und genau da liegen eben die Potenziale, um sowas zu regulieren.
Da ist ja auch schon einiges getan worden, aber Airbnb ist immer noch eine sehr große Plattform. Ich würde nochmal gerne zurückkommen auf eure interaktive Karte, wo man sich ja durch diese Szenarien durchklicken kann und auch verschiedene Geschichten von Menschen lesen kann und die Auswirkungen eurer Szenarien exemplarisch davon erfahren kann. Und viele Geschichten kamen mir tatsächlich auch aus meinem Umfeld oder auch persönlich erschreckend bekannt vor. Also es ist schon noch sehr verbreitet, dass Menschen die Auswirkungen dieser problematischen Stadtentwicklung sehr doll zu spüren bekommen und Menschen besonders, die aus diskriminierten Minderheiten kommen. Gibt es denn Möglichkeiten, sich da persönlich irgendwie gegen zu wehren?
Oh, absolut, genau das wollten wir auch mit der interaktiven Karte zeigen, weil wir ja sozusagen verschiedene Stadien zeigen wollten innerhalb dieser beispielhaften Geschichten. Also wir begleiten dabei einzelne Personen, wie sie eben in ihrem Alltag durch die Stadt laufen und sich dort Probleme auftun. Ein Beispiel auch in der fordistischen Stadt sozusagen, also einer großen Plattenbausiedlung, bekommen Leute, also flattern Leuten Betriebskostenerhöhungen oder Mieterhöhungen ins Haus und die Mieterinnen fangen an, sich dagegen zu organisieren. Und solche beispielhaften Entwicklungen haben wir natürlich auch aus der Realität entnommen. Also wir haben in der interaktiven Karte auch teilweise Verweise auf echte Mieterinnenorganisierung, beispielsweise eben Deutsche Wohnen und Co. in eigenen, was sehr, sehr prominent ist, vor allem in Berlin, aber eben auch deutschlandweit mittlerweile und global bekannt geworden ist. Und eben darin, das sind sozusagen für uns auch die ersten Ansatzpunkte. Also wir haben an vielen Beispielen, ist sozusagen Organisierung der erste Punkt, wo eine Transformation stattfinden kann. Weil es uns auf jeden Fall auch sehr wichtig war, zu zeigen, dass es einen Weg daraus gibt, dass es einen Weg gibt, sozusagen feministische Städte auch selber zu machen oder selber einzufördern. Und die Erfahrung hat auch immer schon gezeigt, historisch, dass es eigentlich nur organisiert geht. Also dass Menschen, die gemeinsam leben, aber eben auch darüber hinaus füreinander einstehen müssen. Und das Erste, was Leute dafür machen müssen, ist eben miteinander reden. Also miteinander über Betriebskostenerhöhung und Mieterhöhung reden. Und genau das Beispiel sieht man auch in der informellen Siedlung, dass Leute da zusammenkommen und eben zusammen das schaffen, was sie eigentlich für ihre Nachbarinnenschaft machen wollen oder für ihre Städte. Und genau das wollten wir eben zeigen, dass es auch geht, auch in der Realität, sich zu wehren. Und der erste Schritt dafür ist auf jeden Fall die Organisierung.
Ja, und auch der Austausch sozusagen, wo Ungerechtigkeiten passieren, wo man sich vielleicht auch noch sogar auf juristischem Wege noch wehren könnte, der kann auf jeden Fall auch sehr produktiv sein. Ich frage mich noch, abgesehen von diesen Sachen, die man so persönlich machen kann, was würden Sie sich wünschen von der Politik, von der Lokalpolitik, von der Bundespolitik? Was für Maßnahmen könnten ergriffen werden, um gerechtere Städte zu schaffen und zu fördern?
Also ich glaube, für eine Bundespolitik braucht es auch zuallererst, und das ist die Grundlage für sehr vieles in der Stadt, eine wirkungsvolle Mietenregulierung. Also die Mietpreisbremse, die an sich schon eigentlich sehr, sehr lasch ist und sehr selten oder in sehr seltenen Fällen was bringt, wurde vor einigen Jahren sogar noch eingeschränkt. Also es gibt sozusagen eine Definition von angespannten Wohnungsmärkten und die wurde auch nochmal verändert. Das heißt eben, nicht so viele Wohnungsmärkte fallen mehr in die Mietpreisbremse. Und wie gesagt, alleine die funktioniert schon wenig. Und ich glaube, dass die finanzielle Not häufig Leute auch unter einen solchen Stress setzt, dass sie selber keine Zeit haben, dass sie vielleicht auch noch einen zweiten Job machen müssen, um ihre Miete bezahlen zu können. Und sobald so eine finanzielle Sicherheit besteht, haben Leute auch mehr Platz und Raum, andere Dinge zu tun. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall der erste Schritt, um sozusagen auch zu ermöglichen, dass Menschen sich untereinander finden und organisieren. Und auf Landes- und kommunaler Ebene sind es auf jeden Fall ganz klar, also gerade auf kommunaler Ebene braucht es sehr viel mehr Fortbildung. Viele KommunalpolitikerInnen sind ja eigentlich ehrenamtlich tätig, die haben kein bezahltes politisches Amt, auch wenn sie ein Mandat tragen. Und da braucht es einfach sehr viel mehr Fortbildung darüber, was eigentlich möglich ist und welche Instrumente umsetzbar sind. Und ich glaube auch auf Landesebene braucht es das so ein bisschen, dass eben diese Instrumente angeglichen werden. Also wir haben in sehr vielen Bundesländern in Deutschland mietenpolitische Instrumente, die genutzt werden können, die in anderen Bundesländern einfach nicht bestehen oder anders funktionieren. Und da, also es gibt natürlich einen Föderalismus, also der Föderalismus hat auch Vorteile und ich glaube, darin sollten wir auch bleiben, aber dass sozusagen die mietenpolitischen Instrumente vielleicht auch unter den Bundesländern ausgetauscht werden und dass da vielleicht auch so ein bisschen die Erfahrungsberichte vielleicht auch ausgetauscht werden, was gut funktioniert, das bräuchte es auf jeden Fall. Und genau, meiner Meinung nach beginnt alles mit einer Mietenregulierung, aber eben auch ein Gender-Mainstreaming sozusagen, also in alle Bereiche die Geschlechtergerechtigkeit mit einzubinden und eben nicht Geschlechtergerechtigkeit als extra Punkt zu nehmen, sondern das überall zu sehen, dass das die Grundlage dafür ist, dass unsere Städte wieder gerecht und bedürfnisorientiert werden.
Ja, wir hatten ja auch am Anfang darüber geredet, dass Städte so sehr androzentristisch gebaut sind und auf Autos ausgelegt und vor allem für die männliche, in Anführungsstrichen, Lebensweise oder männlich konnotierte. Gibt es da denn noch irgendeine Möglichkeit, das anzupassen und feministischer zu machen, wenn sozusagen die Straßen schon gebaut sind und die Häuser und Viertel schon so stehen, wie sie stehen?
Absolut. Ich glaube, das ist genau das, was sozusagen diese Transformationsperspektive auch hergeben kann, ist zu sagen, wir wollen nicht einfach das alles rückbauen, was passiert ist schon, sondern wir können es auch für uns nutzen. Also es gibt beispielsweise ein Schwesternprojekt hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung von einer Kollegin gemeinsam mit anderen Menschen, aktivistischen Menschen, die eine Kampagne aufgebaut haben, die Sorgende Städte heißt und die Kampagne fordert, dass Einkaufszentren zu Sorgezentren gemacht werden. Also auch da ist sozusagen die gebaute Struktur, die eigentlich aus so einem kapitalistischen Denken heraus entstanden ist, die Einkaufszentren als so große Monster in unseren Städten geschaffen hat, die kann man benutzen. Also diese Einkaufszentren werden immer weiter zurückgebaut. Sie stehen zumeist auch zu großen Teilen leer, auch hier in Berlin. Und die Forderung ist, dass solche Zentren ja häufig auch wirklich sehr, sehr infrastrukturell, sehr zentral gelegen sind und dass sie sehr viel Raum bieten und dass wir diese Zentren eigentlich umbauen müssen zu etwas, was wir wirklich brauchen, und zwar Sorgestrukturen. Also ein Ort, wo zentralisiert vielleicht auch einfach bezahlbare Sorge da ist oder wo Leute sich auch vielleicht einfach vernetzen können und treffen können. Also dass wir sozusagen die Formen und die Strukturen, die es bereits gab, nutzen, um unsere Transformationsperspektiven dort auch mit einzubauen. Und ich glaube darin, das ist tatsächlich sozusagen der transformative, radikale Weg, zu sagen, wir nutzen die Straße für uns, wir bauen da neue Sachen drauf, wir verbannen die Autos und machen dort kleine Sitzplätze hin oder so. Also es gibt tatsächlich ganz viele Wege, das Bestehende einfach weiter umzunutzen.